Ja, ihr Lieben, wir wollen Gottes Wort betrachten zusammen. Ich möchte mal zu Beginn mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich mutig vor deinen Thron kommen können, dass wir freigesprochen sind, dass du all das, was uns trennt von dir, dass du das getragen hast, dass das auf dir liegt und dass wir frei sind und Zugang zu Gott haben. Ich danke dir dafür und ich danke dir für dein Wort, dass du heute noch zu uns redest dadurch, dass es lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, so heißt es ja. Und dass es uns auch trifft, uns auch treffen soll, weil es uns betrifft, Herr, weil es uns was angeht. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Herzen und offene Ohren schenkst, dass das, was du uns heute sagen möchtest, dass das auch in uns reingeht und da auch Frucht bringt. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch einmal den ersten Korintherbrief aufzuschlagen, das erste Kapitel. Ich möchte gleich mal was daraus lesen. Und zwar lese ich jetzt aus der Neues Leben Übersetzung. Das ist 1. Korinther 1 und dann die Verse 26 bis 30. Ich lese, glaube ich, noch nicht alles am Anfang. Paulus schreibt da an die Gemeinde Korinth: Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und ist eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Soweit erstmal. Bevor ich in den Gemeindedienst gegangen bin, habe ich als Lehrer gearbeitet. Ich habe 10 Jahre unterrichtet, erst Förderschule, Sonderschule und dann Grundschule, 5 Jahre staatliche Schule, dann 5 Jahre Privatschule und war eigentlich für Musikunterricht da, also ich habe Musik mal studiert, aber an Grundschule ist das so, da wirst du dann im Zweifel für alles eingesetzt, auch für Sport. Und Sport ist ja so ein Fach, vielleicht erinnert ihr euch an eure Sportstunden so, das ist entweder geliebt oder gehasst. Also die einen fürchten das immer, weil sie da Sachen machen müssen, die nicht so liegen. Die anderen lieben es, weil sie sich austoben können. Und dann gibt es ja noch den Mannschaftssport, so wie Fußball zum Beispiel, auch geliebt und gehasst. Und bei dem Mannschaftssport, da müssen wir ja Mannschaften wählen, bevor wir spielen können. Und dann gibt es immer die, die dann auserkoren sind, ihre Mannschaft selbst zu gestalten. Und ich finde das sehr, sehr kurios. Mir ist das erst richtig als Lehrer aufgefallen. Das ist ja so eine kleine Sozialstudie, die man da machen kann, nach welchen Kriterien man so auswählt. Vielleicht, da sind ein paar Jüngere von euch, ihr kennt das wahrscheinlich, habt ihr schon mal gewählt oben? Ja? Und dann gibt es so 2 Systeme. Die einen, die wählen nach so Sympathie, ja? Meine Freunde, die ich gern habe, die anderen fassen sich teilweise an den Kopf. Warum wählst du den? Ich meine, da wirst du auf gar keinen Fall gewinnen. Aber egal, Hauptsache Spaß. Ne? Dann, wenn man verliert, das ist nicht so wichtig. Und dann gibt es die anderen, die wollen gewinnen. Und die wissen ganz genau, wen sie wählen müssen. Die wählen nach Talent. Und beim Fußball sind das dann die, die natürlich im Verein spielen, das ist so die allererste Wahl, oder die, die einfach extrem ehrgeizig sind oder gut im Tor oder sowas und die stellen sich ihre Mannschaft zusammen. Und besonders lustig ist es dann, wenn 2 Mannschaften aufeinandertreffen, die unterschiedliche Kategorien hatten, wie sie gewählt haben. Die einen nach Spaß, die anderen nach Ehrgeiz und die werden komplett zerstört. Komplett, wirklich. Also es ist, aber die haben Spaß, ja, ist ja zumindest was. Genau, aber so kann das sein. Ne? Und dann wird sich auch teilweise drum gestritten, ne? Ah, du hast den schon, ne? Lass mir doch den anderen. Und dann gibt es die, die zuerst immer gewählt werden, weil sie die Beliebten sind oder weil sie halt die Guten im Sport sind. Und dann gibt es aber auch die, die immer als Letztes gewählt werden. Ich weiß nicht, ob das einem von euch so ging. Das hatte ich, glaube ich, nie. Ich war immer Mittelfeld im schlimmsten Fall, so. Aber es gibt dann auch die, die wirklich als letztes gewählt werden. Das ist teilweise sehr tragisch, weil es immer die sind, die als letztes gewählt werden. Und dann gibt es noch die, da wird dann gesagt, ja, ich bin mit Wählen dran, aber komm, nimm du den noch. Also im Grunde, der behindert uns mehr, als dass er uns hilft. Deshalb lieber in die andere Mannschaft. Also den schenken wir euch. So. Tragisch eigentlich. Total tragisch, was da läuft. Aber das sind so diese Systeme. Entweder magst du die Leute oder sie können was. Bei mir ist das so, ich habe ja schon erzählt, ich mache Jugendarbeit viel und wir fahren regelmäßig auf Freizeiten. Ich werde ausgeschlossen bei Küchendiensten. Da will man mich nicht dabei haben. Ich habe einen sehr, sehr tollen Mitarbeiter, Tim heißt er, der ist immer für alles küchenmäßig zuständig. Wir kochen dann selber und so. Und immer wenn ich die Küche betrete als Leiter, denke ich, ich muss da ja mal gucken, ob alles läuft. Und dann bin ich ja auch so, kann ich noch was helfen, soll ich noch kurz abwaschen? Also, nee, setz dich ruhig, setz dich kurz hin, Christian. Wir haben alles im Griff, weil ich so unfähig bin in der Küche. Ich habe früh geheiratet, habe nie meinen eigenen Haushalt, so ein halbes Jahr, glaube ich, nur so richtig gehabt. Meine Mama hat es erst gemacht und hat es meine Frau gemacht. Es ist ein Desaster. Es ist wirklich ein Desaster. Ihr lacht, aber es ist eigentlich tragisch. Und meine ganzen Leute in der Gemeinde, die wissen darum, weil sie es teilweise gehört haben oder erlebt haben, was abläuft. Ich brauche auch ewig lange, weil ich keine Ahnung habe, wo das hingehört, was man machen muss. Ist ganz, ganz furchtbar. Und bei mir wird gesagt, nee, komm, Christian, schön, dass du da bist, aber setz dich. Setz dich, guck zu, unterhalt uns ein bisschen. Wir haben alles im Griff. Besser ohne dich. Und mir ist aufgefallen, so funktioniert die Welt. Du musst was können oder du musst jemand sein, wenn du dazugehören möchtest. Das ist ein Grundprinzip. Das finden wir auch in der Arbeitswelt. Du musst was können. Du musst irgendwas mitbringen. Mindestens Sympathie. Also mindestens musst du nett sein. Hübsch ist auch noch gut, ne? Ja, ist so. Und ich finde das ganz spannend, denn Gottes Prinzip ist komplett gegenläufig. Also Gott hat auch ein System, aber das funktioniert ganz anders. Und das möchte ich mit euch heute mal ein bisschen durchnehmen. Wir haben den Text da schon dazu gelesen. Gott wählt, was in den Augen der Welt gering ist, so heißt das. Das, wovon wir also denken, das ist nichts wert. Das hilft uns nicht weiter. Und dieses Prinzip, Gott wählt, was gering ist, das finden wir an so vielen Stellen in der Bibel. Nur mal so ein paar Beispiele. Maria, ne, die Mutter Gottes, so wird sie ja genannt. Also wenn ihr euch mal mit der beschäftigt, die ist, also ich finde das ganz herausragend, dieses junge Mädchen, ja, die war ja nicht alt. Also wenn wir mal überlegen, so in der Kultur verlobt, das bedeutet 12, 13, 14 Jahre, wenn sie schwer vermittelbar war, vielleicht 16, ja, kann natürlich sein. Na, das. Aber die war richtig jung. Also furchtbar jung für unsere Verhältnisse. Und sie war nicht reich. Arme Familie mit ihrem Mann dann zusammen. Also nichts, wo du sagst, oh, also der geben wir jetzt den größten Auftrag, den ein Mensch so ungefähr haben kann. Nee, die war unbedeutend. Kommt aus einer Stadt Nazareth, wo dann ein Jünger Jesu, Nathanael, sagt, aus Nazareth, ey, da kommt doch nichts Gutes. Das ist das letzte Loch gewesen, das ist ein Kaff, muss es gewesen sein in den Augen. Ich weiß nicht, so welches Dorf ihr als das letzte Loch bezeichnen würdet hier in der Umgebung. Im Elmshorner Bereich fällt mir da schon ein bisschen was ein. Da kam Maria her. Ja, das ist der Ort, wo Maria herkam. Da kommt nichts Gutes her. Nicht reich. Das ertragen wir schwer, so diese Vorstellung. Deshalb gibt es ja auch dann die Idee, naja, dann wird sie ja sündlos gewesen sein. Weil wir Menschen ertragen das nicht, dass Gott jemanden auserwählt, der im Grunde genommen unbedeutend ist, der nicht viel kann. Und dann wird ihr dann, also dann muss sie ja zumindest irgendwas, ne? Wird ja auch sehr hübsch immer abgebildet auf Bildern. Vielleicht war sie sehr hübsch. Vielleicht auch nicht. Das wissen wir nicht, wie sie aussah. Aber wir ertragen das nicht. Das ist vielleicht einfach ein ganz gewöhnliches, armes, unbedeutendes Mädchen war. die von sich selbst übrigens sagt, es gibt ja im Lukas-Evangelium Kapitel 1, da gibt das so ein Marias Lobgesang, so wird es manchmal umschrieben, so ein Lied, was sie singt. Und ganz am Anfang, das ist ganz bemerkenswert, da drückt sie aus: Gott, ich freue mich an dir, meinem Retter. Und jetzt nur mal so nebenbei zur Sündlosigkeit Marias, ne? Wer, der sündlos ist, braucht einen Retter? Also das ist abstrus. An vielen Stellen übrigens. Und das weiß sie. Natürlich braucht sie Rettung von Gott. Römer 3. Ne? Alle haben gesündigt, haben die Herrlichkeit verloren, die ihnen zugedacht war. 1. Johannesbrief auch dasselbe. Ne? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. So, also die hatte auch ihre Fehler. Die war nicht so besonders. Aber Gott wählt sie aus, dass sie Mutter Jesu wird. Junges Mädchen. Jünger übrigens werden ja auch häufig, kennt ihr das Bild vom letzten Abendmahl? Werden ja häufig alt dargestellt, so mit Bärten und so. Die waren nicht alt. Kommt gar nicht hin. Die waren jung. Es war eine Jugendbewegung, die Jesus da hatte. Es waren junge Leute. Aber wir ertragen das schwer, dass es vielleicht auch unbedeutende Menschen waren. Es gibt eine Person, von der hört man nicht so viel, kommt aber in der Apostelgeschichte relativ häufig vor, und zwar Markus, Johannes Markus. Johannes Markus ist ein gescheiterter Missionar. Der wird von Paulus mitgenommen auf die erste Missionsreise zusammen mit Barnabas, und die gehen los und irgendwas passiert an der Stelle. Wir wissen nicht genau was, aber dann heißt es, und Markus blieb zurück. Also die müssen ihn auf dem Weg irgendwie zurücklassen. Er geht dann zurück nach Jerusalem und so. Und egal, was da passiert ist, das war so dramatisch, dass Paulus auf der nächsten Missionsreise sagt, den nehmen wir nicht wieder mit. Der hat im Dienst versagt, im Grunde genommen. Gescheiterter Missionar. Das hat nicht funktioniert. Und eine zweite Chance kriegt der jetzt nicht. Gibt dann riesen Stress mit Barnabas und so. Und er geht dann am Ende mit Silas. Gescheiterter Missionar. Gescheitert im geistlichen Dienst. Sogar Paulus sagt, den kann ich nicht gebrauchen. Überlegt mal, wie wir mit Leuten umgehen im geistlichen Dienst, vielleicht auch Gemeindeleitungen, die mal Fehler machen. Können wir schwer ertragen? Kann ein Paulus schwer ertragen? Ja? Den können wir nicht mehr gebrauchen. Aber für Markus geht es weiter. Mit Petrus ist er sehr viel unterwegs. Markus ist der, der das Markus-Evangelium schreibt dann später. Gott wählt ihn aus, diesen gescheiterten Menschen im geistlichen Dienst, und sagt: Hier, ich gebe dir jetzt mal das, was später in der Bibel steht, was wir alle lesen, damit wir was lernen von Gott, damit wir über Jesus lernen. Dieser Mann, den wir in unseren Kreisen, sage ich ganz ehrlich, also den würden wir eher abschreiben, wenn da sowas passiert. Paulus auch. Später versöhnen die sich noch, ne, 2. Timotheusbrief, da sagt Paulus auch: Komm, bring Markus zu mir, der ist mir nützlich im Dienst. Ne, also da gibt es auch Versöhnung. Aber die erste Reaktion ist: Den können wir nicht gebrauchen. Der ist gescheitert. Und solche Personen wählt Gott aus, wo wir denken: Nee. Und zwar, damit sich kein Mensch rühmen kann vor Gott. Damit wir wissen, das ist nur Gottes Wahl, das ist nur Gott, der das gemacht hat. Weil das, was menschlich da läuft, war echt nicht so doll. Das war echt schwach manchmal. Paulus auch. Paulus ist ja ein gebildeter Mann gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt. Saß zu den Füßen Gamaliels, so steht das dann. Also hat bei einem ganz bedeutenden Lehrer gelernt. Ganz bedeutend, der war richtig bekannt. Und Paulus schreibt dann an die Philippa und sagt: Ich erachte das alles als Dreck. Alles, was ich gelernt habe. Und der hat ja die Bibel gelernt, das Alte Testament. Also es war nicht irgendwas. Der war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Klempner oder sowas, was er gelernt hat und sagt: Nö, das kann ich nicht gebrauchen. Nee, der hat das Alte Testament teilweise komplett auswendig gelernt. Und er sagt: Ich erachte das alles als Dreck, meine ganze Ausbildung. Und das Wort für Dreck ist, das ist das SCH-Wort eigentlich, was man da benutzen würde. Das mache ich jetzt hier von vorne nicht. Aber um das mal wiederzugeben, müsste man eigentlich das benutzen. Das ist das, was er sagt. Das ist der letzte Mist. weil im geistlichen Dienst bringt mich das nicht weiter. In Gottes Reich zählt das nicht so viel. Das sind andere Qualitäten, die ich brauche. Und obwohl wir all diese Beispiele finden, es gibt etliche mehr, Jesajas Berufungsgeschichte, etliche. Trotzdem, auch wir Christen tendieren ja dazu, mit diesen Augen der Welt, so sagt Paulus das, Leute zu beurteilen. Also wir gucken schon nach dem, was wir sehen, nach dem, was wir irgendwie auch erleben. Nach Sympathie, nach Talent, was bringst du mit? Nach Scheitern auch, übrigens nach Versagen. Das ist unser Ding, so machen wir das. Ja, und ist das das Richtige? Wir haben mal in der Gemeinde, das ist ein paar Jahre her, bei uns kam eine Familie neu in die Gottesdienste. Und das war hochinteressant. Die hatten schon ein paar Gemeinden durch und haben nach dem Gottesdienst sehr gezielt Leute angesprochen und sich mit denen verabredet. Aber nur die, die vorne standen bei uns. Nur die, die vorne standen. Also unsere Lobpreisleiter, unsere Prediger, unsere Gottesdienstleiter. Das war so das erkorene Ziel, sich mit denen zu verbinden, mit denen Kontakte zu knüpfen, weil das sind doch die Wichtigen. Weil wir doch vorne stehen, oder? Das sind doch die wichtigen Leute. Und ich dachte, boah, wie schräg ist das? Was bilden wir denn hier ab an Gemeinde? Ne? Dass jemand reinkommt und denkt, hier vorne, das sind die wichtigen Leute, das sind die heiligen Leute, das sind die, die vielleicht auch Gott näher sind. Ich keine Ahnung. Aber so ticken wir. Mal so eine fiktive Idee. Wir machen mal eine Gemeindegründung zusammen, jetzt wir hier alle. Wir gründen eine Gemeinde. Und überleg dir doch mal, wen wählst du aus für eine Gemeindegründung? Also von, ja, keine Altlasten, hast, du kannst komplett neu denken, komplett neu. Und gehst an irgendeinen Ort, da ist auch schön bestimmt und so. Aber welche Leute brauchst du? Wen nimmst du mit? Vielleicht hast du ja auch wen vor Augen jetzt. Was braucht man da? Und das Normale ist, naja, wir brauchen jemanden für die Musik, ja, das ist schon mal gut. Und wir brauchen jemanden, der also predigen kann, das ist auch gut. Und wir brauchen jemanden mit Geld, reden wir nicht so gern drüber, aber doch, also drei. Drei fürs Geld, ja, weil das ist doch wichtig, oder nicht? Wir wollen auch eine große Gemeinde werden, oder nicht? Und brauchen wir viel Geld, weil dann können wir auch Leute anstellen. Und zwar gute Leute. Merkt ihr den Weg? Ja, so ticken wir. Und dann muss unsere Gemeinde ja auch groß werden. Wachstum. Ne? Jede Gemeinde muss doch groß werden, oder nicht? Also wir müssen doch immer mehr werden. Ja, weil wir so ticken. Und dann gibt es einen Brief von Jesus an die Gemeinde in Philadelphia. In der Offenbarung haben wir das. Wo er sagt, du hast eine kleine Kraft, liebe Gemeinde in Philadelphia, eine kleine Kraft. Aber du hast mein Wort bewahrt. Und er sagt nicht, boah, Philadelphia, du bist die größte Gemeinde überhaupt. Wie toll ist das denn? Nee, du hast eine kleine Kraft. Da ist nicht viel. Aber du hast mein Wort bewahrt. Aber wir brauchen große Gemeinde. Und wir brauchen die Mittel dazu. Und wir brauchen die Leute dazu. Und wir wissen auch ganz genau, wen wir nämlich nicht dabei haben wollen, um mal in dem Bild vom Sportunterricht zu bleiben. Weil, seien wir ehrlich, die Seelsorgefälle, die nerven. Ich sag's mal fies, weil das ist das, was ich häufig höre. Die belasten auch. Weil wenn du jemanden dabei hast, der Gepäck mitbringt, und das haben wir alle, es wäre doch schöner ohne, oder? Es wäre doch schöner ohne. Es wäre doch besser, wenn wir uns nicht noch mit den Sorgen von anderen rumquälen müssten, wenn wir nicht noch mit den Altlasten uns rumquälen müssten, nicht die ganzen Probleme noch, nicht dieses ganze, es menschelt ja noch so ein bisschen und Streitereien und so. Es wäre doch schöner, wenn wir das selber alles aussuchen dürfen und uns die Leute mitnehmen, die uns gefallen, mit denen wir persönlich gut klarkommen und, naja, das Geld, ne, und noch ein bisschen die Skills, so sagt man ja heute. Und das ist eine ganz schräge Vorstellung, ihr Lieben. Das ist eine ganz schräge Vorstellung. Ich überspitze das ja auch an einigen Stellen, merkt ihr, aber so ticken wir. Ganz schräge Nummer, die daraus wird. Und in Gottes Reich ist das anders. Korinth, diese Gemeinde, finde ich, ist ein tolles Beispiel dafür. Der Korintherbrief ist ja im Grunde genommen Armutszeugnis für die Gemeinde. Also was da läuft, die Einwohner in Korinth waren damals größtenteils, also waren viele Sklaven oder freigelassene Sklaven. Also das waren nicht die bedeutendsten Leute da. Und die hatten alle ihre Marotten. Und die waren in der Gesellschaft nicht geschätzt, sondern das waren ganz einfache Leute mit ganz normalen Problemen. Und Korintherbrief behandelt ja so christliche Ethik komplett eigentlich. Ne? Wie leben wir als Christen und wie nicht? Weil die Korinther echt Dinge da brachten, die gehen gar nicht eigentlich, würden wir sagen. Also die sind überheblich, die schließen sich gegenseitig aus, dann... Also sexuelle Unmoral ist, das ist ein Sonderthema da, sowohl in Einzelfällen als auch grundsätzlich. Also da laufen Dinge, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Und trotzdem schreibt Paulus ganz am Anfang an die Heiligen in Korinth. An die Heiligen in Korinth. Obwohl die all diese Dinge da haben, all diese Sorgen haben, all diese Probleme mitbringen. Und das ist eine Gemeinde gewesen, die war problembehaftet. Auch später, es ging übrigens in der Kirchengeschichte immer noch Briefe nach Korinth, sind überliefert von verschiedenen Bischöfen dann und so, immer dieselben Themen, immer dasselbe Thema. Ihr kriegt euer Leben nicht in den Griff. Ihr macht da Sachen, die sind nicht in Ordnung. Aber denen wird nicht ihr Christsein abgesprochen. Hochinteressant. Und da waren Leute dabei, die würden wir nicht so gerne dabei haben, wenn wir das auswählen dürften. Und in unseren Gemeinden ist das ähnlich. Also ich kenne keine Gemeinde. Ich bin immer mal unterwegs. Ich gehöre zum Regionalvorstand bei uns im BFP in Schleswig-Holstein. Das ist unser Kirchenbund und auch auf Allianzebene und so. Also ich kriege viel mit von Gemeinden. Es gibt keine Gemeinde, die auch nur ansatzweise perfekt ist. Auch nur ansatzweise. Und jede Gemeinde hat ihre Sorgen. Und überall ist es so, dass in unseren Gemeinden Leute sitzen, die sind nicht sonderlich weise, die sind nicht besonders mächtig, die sind nicht besonders angesehen, sondern es sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Es sind wir alle. Ich übrigens auch. Weder weise, noch besonders angesehen, noch besonders reich bin ich auch nicht. Also in Elmshorn, ich kenne den Bürgermeister nicht, ich weiß, wer es ist, aber er kennt mich nicht. Ja, kann meinen Namen vielleicht einordnen. Aber ich kriege keine Audienz bei ihm, einfach mal so, weil ich kann nicht in sein Büro einfach gehen. So toll angesehen bin ich nicht. Das sind wir, so laufen wir als Christen, das sind unsere Gemeinden. Und das ist das, was Gott zusammenstellt. Das ist das, was Gott erwählt. Wir sind nicht die Elite. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Auktion. In Amerika war das, ich weiß gar nicht genau wo. Das war kein großes Auktionshaus oder so. Das ist so eine Nachlassauktion war das. Da wurden hintereinander alle möglichen Sachen irgendwie rausgehauen. Unter anderem eine Geige. Und diese Geige, die war wirklich nicht besonders. Die war nicht toll. Die war schon älter, aber nicht so alt, dass man sagen könnte, oh, die ist was wert. Und das Gebot lag am Ende so bei 15 Dollar. Also wirklich wenig. Das ist so ein Dekostück. Die war auch nicht gut gearbeitet. Also die hatte ihre Macken, war nicht so hübsch, war kein tolles Instrument. Und 15 Dollar stand das um diese Geige. Und kurz bevor der Auktionator dann zum nächsten gehen wollte, der hat das auch nicht sonderlich angepriesen, weil da war nichts zu holen, hat sich jemand gemeldet aus der Versammlung und hat gefragt, kann ich mal drauf spielen? Und das wurde ihm zugestanden, denn der sich gemeldet hatte, der war bekannt. Das war ein ganz bekannter Konzertviolinist. Der lebte da in der Gegend, aber war international unterwegs. Und wenn so jemand sich meldet, da kannst du nicht sagen, nee, komm, wir machen die nächste Auktion, sondern dann, er durfte dann spielen und dann hat er Geige gestimmt, drauf gespielt. Und das, was die Leute da hörten, das war für einige das Schönste an Geigenmusik, was die jemals erlebt hatten. Also die waren wirklich beeindruckt. Gut, und dann war das durch und dann kamen Gebote. Und die Geige wurde, glaube ich, für knapp $5.000 versteigert, diese 15-Dollar-Geige. Und dann kam so die Frage auf, ey, was ist denn da passiert? Weil das Ding ist doch nichts wert. Und dann sagte dieser Konzertgeiger, nee, also das ist es auch nicht. Aber in der Hand eines Meisters klingt das Instrument. Also, wenn ich drauf spiele, ich weiß, was ich machen muss, um das zum Klingen zu bringen. Und das finde ich, das ist ein ganz tolles Bild. Weil wenn Gott anfängt, in dem Leben eines Menschen zu wirken, dann wird das außergewöhnlich mit einmal. Dann kommen da mit einmal Töne raus, die sind sehr, sehr schön, obwohl das vielleicht nicht toll gearbeitet ist, obwohl die Macken da sind. Die verschwinden auch nicht. Die Geige war ja nicht anders an der Stelle mit einmal. Das war ja immer noch dieselbe Geige, die immer noch ihre Schwächen gehabt. Aber in der Hand eines Meisters sah das mit einmal anders aus. Trotz dieser Schwäche, damit sich kein Mensch je vor Gott rühmen kann. Das ist das Prinzip. Die Schwäche bleibt. Ihr kennt, glaube ich, viele diese Geschichte von David und Goliath, diesen Bericht in der Bibel. Ja? Das ist ja so ein Standard in unseren Kindergottesdiensten. Ich bin in Gemeinde aufgewachsen, ich habe das rauf und runter gehört, wie das Volk Israel bedroht wurde von den Philistern, unter anderem ja dann dieser Goliath, dieser Riese, wo es dann heißt, wer ihn sah, der floh vor ihm, weil die so panisch waren. Und das Volk hat Angst. Und dann kommt halt David, ne? Im Namen Gottes, der besiegt Goliath, das ist ja so die grobe Geschichte. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil auch wenn ich so Predigten über das Thema höre, dann das wird dann häufig verbunden so mit besiegt die Riesen in deinem Leben. Hat hier jemand sowas mal gehört? Ah, ihr gesegneten Kinder, das ist toll. Ja, weil das sehr, sehr schräg ist. Ne? Kenne ich richtig. So besieg die Riesen in deinem Leben, ne? Sei David und sowas. Und es ist in der Tat so, wir sind gerne David in dieser Geschichte. Wir wären gerne David. So dieser kleine Junge, ne, der den großen Riesen mit seiner Schleuder da besiegt. Weil wir gerne der Held in der Geschichte sind. Das liegt in uns. Wir wollen gerne die sein, die das selber hinkriegen, ja, die das machen. Und das ist so verquer eigentlich. Weil gerade wenn wir diesen Bericht nehmen von David und Goliath, wir sind Israel an der Stelle. Wir sind das schwache Volk, was bedroht wird von einem Feind, den wir nicht besiegen können, wo wir nichts machen können. Wer ihn sah, der floh vor ihm, so heißt das. Wir sind Israel, aber dann kommt dieser Gesalbte Gottes, der Messias ist es ja im Hebräischen oder Christos im Griechischen, Christus im Lateinischen, dann kommt dieser Christus, dieser Gesalbte Gottes mit einmal und besiegt den Feind, damit wir, dieses arme Volk, Rettung haben. Und wir sind nicht die Helden der Geschichte, sondern Gott schickt von außen ein Held rein, der alles gut macht, weil wir immer noch schwach sind, weil wir das immer nicht hinkriegen. Aber Gott kümmert sich, das ist ja ein Bild auf Jesus hin. Jesus kommt und bringt Befreiung. Nicht wir befreien uns, nicht wir sind Erlöser, sondern von Gott kommt Erlösung. Gott bringt den Erlöser. Und von diesem Volk lese ich euch mal kurz was aus 5. Mose, das Kapitel 7, Vers 7. Von Israel, diesem Volk, heißt es: Der Herr hat euch nicht erwählt, weil ihr besonders seid. Der Herr hat euch nicht erwählt, weil ihr besonders seid. Ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker. Also ihr seid sogar negativ besonders. Ja. Sondern weil er euch liebt, hat er euch erwählt. Das ist Gottes Prinzip. Nicht, weil ihr besonders seid. Nicht, weil ihr die Helden seid. Nicht mal, weil ihr die Helden werdet. Sondern weil er euch liebt. Das ist Gottes Sicht auf die Dinge. Und das ist das Evangelium auch, ne? Von Gott kommt Rettung, von Gott kommt Hilfe. Nicht, weil wir so besonders sind, weil wir stark sind oder sowas, sondern weil er dich liebt und mich liebt und uns unfassbar lieb hat. Wir sind sogar das Unbedeutendste. Und es ist keine Schande, das zu sagen, denn Israel war auch das Unbedeutendste. Das Volk, was als Augapfel Gottes bezeichnet wird, das Unbedeutendste. Und es gibt nur einen Helden in der Geschichte, das ist Jesus, das ist Gott selbst. Ich finde das manchmal auch ein bisschen tragisch, so wie wir in unseren Kreisen so mit Begrifflichkeiten um uns schmeißen, ne? Die großen Männer Gottes, kennt ihr das? So die großen, keine Ahnung, wer euch da einfällt, Ulrich Pazani, Billy Graham, Paulus, auch ein großer Mann Gottes, ne? Ich weiß gar nicht, wer so von den Jüngeren im Moment, vielleicht musst du ein gewisses Alter haben, um dir das anzueignen. Ja, so die Großmänner Gottes, das ist ja Blödsinn. Das gibt es doch gar nicht. Es gibt nur schwache Männer Gottes. Es gibt nur kleine, schwache und unvollkommene Männer und Frauen Gottes, die aber einen unfassbar starken Gott haben und einen unfassbar gnädigen Gott, dass er sie annimmt. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Ich möchte euch nochmal den letzten Vers hier lesen, den habe ich eben nicht gelesen. Vers 30, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Kriegt ihr das mit? Gott allein, durch ihn, durch ihn, durch ihn. Gott allein, durch ihn, durch ihn, durch ihn. Und ich glaube, das ist wichtig und ich möchte euch mal zwei Gedanken mitgeben heute, die ich in euch mal groß machen möchte, auch für die Zukunft. Das eine ist, hab Erbarmen mit denen, die am Rand sind, mit den Schwachen. Diese Augen der Welt, die sind bei uns relativ groß und wir beurteilen wirklich gerne, nach diesen Augen der Welt, wie Paulus das sagt. Was kann jemand? Wer ist jemand? Oder das Gegenteil, wer nicht? Wen wähle ich in mein Team? Wen wähle ich nicht? Aber hab Erbarmen mit denen, die am Rand stehen. Mit denen, die hier auch bei euch in die Gemeinde reinkommen und die vielleicht keiner kennt und keiner beachtet. Ich war gestern auf einer Konferenz und als ich mich angemeldet habe, da wurde ich gleich, also hat man mich wahrgenommen gleich aufgrund meines Tickets, dass ich zu so einem Delegiertenausschuss gehörte. Und dann wurde mir gesagt, und übrigens die Pastoren-Lounge, die ist dort oben. Und ich dachte, Leute, was ist denn falsch bei euch gelaufen? Echt? Eine Pastoren-Lounge? Damit wir tollen heiligen Männer oder was uns nochmal alleine ohne das Fußvolk treffen. Ja, was ist denn, was soll das denn? Und der da reinkommt und jetzt nicht so ein Ticket irgendwie hat, schön, dass du da bist. Er sind zumindest noch freundlich, also sie sind ja nicht abfällig, ne? Aber das ist dann so aus den Augen, aus dem Sinn und ich kriege eine extra Behandlung, nicht nur ich, waren ja noch ein paar andere. Das sind die Augen der Welt. Das ist so, wie wir ticken. Und nehmt euch das ins Herz, auch als Gemeinde. Achtet auf die, die am Rand stehen. Achtet auf die sonst keiner zugeht. Auf die, die vielleicht auch ein bisschen anstrengend sind. Und Gott sieht die. Und er liebt das Unbedeutende. Ich glaube, das ist auch eine Sache, ich glaube, nicht Gott sagt, ja. Ich glaube, Gott schaut auf das Unbedeutende viel, viel mehr. Ich glaube, er hat ein besonderes Herz für Menschen, die am Rand stehen. Und das steht uns gut, das auch zu entwickeln. Gott wählt sein Team einfach anders als wir. Gott setzt Gemeinde anders zusammen, als wir das tun würden. Das ist das eine. Ja, hab Erbarm, hab einen Blick, entwickle eine große Liebe für die, die am Rand stehen, weil Gott sie unfassbar liebt. Und das zweite ist, Gott nimmt dich an. Habt ihr bestimmt schon gehört, ich hoffe, ihr habt das gehört. Gott nimmt dich an. Ich hoffe, ihr hört das bei fast jeder Predigt. Aber das ist so wichtig, weil wir auch, weil wir halt so ticken, wie wir ticken, dahin verfallen, dass, naja, ich bin halt doch nicht so toll und ich werde auch nicht so gut behandelt manchmal und ich weiß auch nicht, wie Gott mich sieht und dann habe ich jetzt auch was gemacht, vielleicht wiederholt oder gedacht, wovon ich weiß, dass Gott das nicht gut findet. Und dann kann ich nicht mutig vor seinen Thron kommen. Aber dennoch, Gott nimmt dich an. Und das tut er auch nicht, weil du bist, wie du bist. Ich glaube, das müssen wir verstehen. Es geht nicht um dich an der Stelle, sondern Gott nimmt dich an, weil er beschlossen hat, dich anzunehmen. Weil er das möchte. Das ist seine Entscheidung. Da kannst du auch gar nicht so viel für tun. Ist auch gut, dass du es nicht kannst, weil sonst wäre es ja anstrengend. Und dann würdest du irgendwas versuchen zu erfüllen, was du von dir aus nicht kannst. Gott nimmt dich an, weil er beschlossen hat, dich anzunehmen. Das ist sein Vorsatz gewesen, so heißt das. Seine Entscheidung, da spricht auch keiner rein. Er möchte das, weil er dich liebt. Egal, ob du denkst, du bist bedeutend oder du denkst, du bist unbedeutend oder wie es tatsächlich ist, vollkommen egal. Gott nimmt dich an. Und wenn Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken, dann wird das wirklich außergewöhnlich. Und ich bin sehr gespannt, wie das in meinem Leben ist, wenn Gott anfängt zu wirken. Ich bin gespannt, wie das in deinem Leben ist, wenn Gott anfängt zu wirken, weil das ist jenseits von dem, was ein Mensch tun kann. Und das ist jenseits von dem, was wir hoffen oder denken können oder träumen können. Deshalb lass dich darauf ein. Ich möchte noch beten mit uns zum Ende. Herr, ich möchte dir danken, dass du jeden Einzelnen von uns siehst und dass du uns lieb hast und dass es auch nicht von uns abhängt, wie wir so sind und wie wir uns geben nach außen hin, wie der Schein vielleicht auch ist, sondern dass deine Liebe so viel tiefer ist und so viel größer ist und dass du einen guten Plan auch mit uns hast, dass du aus unserer Schwäche was Großes machen kannst, damit wir uns nicht rühmen, sondern dir alle Ehre zukommt. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns diesen Blick öffnest für Menschen am Rand, für Menschen, wo wir Schwierigkeiten haben, die anzunehmen, dass deine Liebe da größer wird in uns für andere Menschen. Und ich danke dir, dass du das bewirken kannst und auch möchtest. Mach unsere Herzen weit dafür. Danke, dass du uns lieb hast. Amen.